Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Was da auf uns zukommt. Liebe Gemeinde, Bundestagsabgeordnete, die bekommen ja jede Menge Post und Anfragen aus der Bevölkerung. Und eine der ungewöhnlichsten Anfragen überhaupt erreichte vor einiger Zeit den Abgeordneten Dr. Fritz Felgentreu. In dem Schreiben an ihn stand Folgendes: Ich möchte Sie als Abgeordneten meines Wahlkreises sowie als Mitglied der Ausschüsse für Verteidigung sowie für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung fragen, ob Ihnen eine Beschäftigung des Bundestags mit der innen- und außenpolitischen brisanten Frage bekannt ist, ob und wann die Wiederkunft Jesu Christi zu erwarten ist. Kriegt ein Bundestagsabgeordneter so einen Brief. Und dann macht sich der gute Mann in dem Brief Sorgen, dass aufgrund der angekündigten weltumspannenden Königsherrschaft Jesu die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland in Gefahr geraten könnte. Nun, Dr. Felgentreu antwortet ganz pflichtbewusst und durchaus humorvoll. Und in der Antwort, die man nachlesen kann bei Abgeordnetenwatch, da schreibt er also, dass Jesus gegebenenfalls als Staatsoberhaupt in Deutschland diplomatische Immunität genießen würde. Allerdings könnte er daraus keinerlei Ansprüche ableiten. Das also die Antwort von dem Abgeordneten Felgentreu. Mir scheint, liebe Gemeinde, dass er da, ohne es zu wollen, wahrscheinlich ganz gut zum Ausdruck gebracht hat, was viele Menschen heute so über Jesus denken. Jesus genießt sowas wie eine gewisse diplomatische Immunität. Das heißt, man lässt ihn in Ruhe, man schätzt ihn. Jesus ist für viele ein netter Mensch, ein guter Mensch, ein Vorbild vielleicht für gute Werte, ein Religionsstifter auch. Aber bitte, bitte keine Ansprüche daraus ableiten. Dass Jesus einen Anspruch auf unser Leben hat, dass er uns regieren möchte, wie wir es vorhin gesungen haben, regier in mir. Regiere du in mir, Herr, dass er tatsächlich der König ist, der gute und wahre König, der es gut meint mit uns, der uns gut regieren möchte. Nein, aber das bitte nicht. Keine Ansprüche. Überhaupt der ganze Glaube, wir lieben den Zuspruch, dass Gott uns liebt, dass wir wertvoll sind und einmalig. Das hört man gerne und es stimmt auch. Aber den Anspruch, der auch dazugehört, den bitte nicht. Nun, das, was wir heute miteinander betrachten, dieses Kapitel Daniel 7, das rückt diese doch etwas softe Sichtweise von Jesus zurecht. Denn hier bekommen wir einen Blick hinter die himmlischen Kulissen. Hier sehen wir Jesus als den König, als den Herrn, vor dem sich einst alle Knie beugen werden, ob sie wollen oder nicht. Das Kapitel 7 im Danielbuch hat es in sich. Es sind durchaus schwierige Bilder darin beschrieben, eine große Vision des Propheten. Während die ersten 6 Kapitel im Buch Daniel überwiegend packende Geschichten behandeln, die man gut erzählen kann, kommen nun also Visionen oder, wie man früher sagte, Gesichte. Erst Geschichte, dann Gesichte. So kann man das Danielbuch zusammenfassen. Wir lesen, und ihr habt wieder solche Zettel ausgeteilt bekommen, wo der ganze Text von Daniel 7 abgedruckt ist. Wir werden uns heute nur auf die erste Hälfte konzentrieren, Wer daheim zuguckt, der mag doch gerne auch eine Bibel zur Hand nehmen. Wir lesen Daniel 7, Vers 1. Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichter auf seinem Bett. Und er schrieb den Traum auf und dies ist sein Inhalt. In diesem ersten Vers, in diesem Einleitungsvers sind zwei Dinge schon mal durchaus von Bedeutung. Erstens, wir finden hier eine präzise Datierung. Das erste Jahr Belsazars, jener Bursche, der den eigentlichen König von Babylon, Nabonid, für 10 Jahre vertreten hat. Und man kann das historisch sehr genau datieren. Das war das Jahr 548 vor Christus. Warum ist das bedeutend? Nun, es macht klar, hier geht es nicht um irgendwelche Märchengeschichten, um Spinnereien. Gerade wenn wir von Visionen reden, da denken manche vielleicht an Helmut Schmidts berühmten Spruch: Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Nein, das ist bei Daniels Visionen nicht der Fall. Denn hier geht es nicht um irgendwelche Fantastereien, sondern es geht um Gottes Offenbarung seiner Heilsgeschichte, eingebettet in die reale Weltgeschichte. Und das wird eben deutlich durch diesen winzigen Hinweis, dass es hier um eine exakte Datierung geht. In der Bibel heißt es eben nicht wie in den Märchen, es war einmal oder hinter den 7 Bergen bei den 7 Zwergen, Punkt, Punkt, Punkt. Nein, in der Bibel werden Namen, Orte, Daten, Fakten genannt. Und das Zweite, was wir in diesem Vers entdecken können, das ist eine interessante Beobachtung am Rande. Wir haben in Kapitel 5 gesehen, dass Daniel, der zuvor einer der wichtigsten Männer am Hof in Babylon war, dass er nun unter diesem neuen König, dem Ersatzkönig Belsazar, sozusagen aufs Abstellgleis geschickt wurde. Belsazar hatte keine Verwendung für ihn, er kannte ihn kaum noch. Und so hat Daniels Karriere also einen großen Knick bekommen. Und genau da, also menschlich gesehen, wo beruflich alles den Bach runtergeht, da schlug Gottes Stunde für Daniel. Da, als Daniel auf einmal nicht mehr eingebunden war in diese ganzen politischen Geschäfte und seinen stressigen Alltag am Königshof, als er auf einmal Zeit hatte und Stille, da redete Gott zu ihm. Vielleicht ist in deinem Leben auch mal so eine Auszeit, oftmals nicht gewollt. Eine Auszeit, wo bestimmte Dinge eben nicht mehr laufen wie gewohnt, wo du irgendwie kaltgestellt bist, vielleicht durch eine Krankheit, vielleicht durch einen Jobverlust. Dann geht es dir wie Daniel. Dann denk bitte nicht, dass du wertlos bist, dass Gott dich jetzt nicht mehr gebrauchen könnte, sondern im Gegenteil, manchmal sucht Gott sich Menschen in genau solchen Situationen, um mit ihnen zu reden, um ihnen Neues zu zeigen. Sei offen dafür. Doch nun, was ist das für ein seltsames Traumgesicht, was Gott dem Daniel da zeigt, für eine seltsame Vision? Und dazu noch einmal 2 Gedankengänge, 2 Überschriften. Erstens, die Menschenreiche und zweitens, der Menschensohn. Die Menschenreiche. Daniel sieht also ähnlich wie schon König Nebukadnezar in Kapitel 2. Ihr merkt, es gibt immer wieder auch Querverbindungen zu früheren Kapiteln. Und wer die bisherigen Predigten zu der Daniel-Reihe vielleicht verpasst hat, man kann sie immer noch anschauen auf YouTube. In Kapitel 2 hat König Nebukadnezar 4 verschiedene Weltreiche, 4 menschengemachte Reiche, 4 Menschenreiche auch schon gesehen. Allerdings mit einem Unterschied: Während Nebukadnezar diese Weltreiche im Bild einer großen, gewaltigen menschlichen Statue gesehen hat, sieht Daniel nun vier Tiergestalten. Ja, man könnte fast sagen vier Bestien. Lesen wir diese Verse ab Vers 2. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht, und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel ausgerissen wurden. Und es wurde von der Erde aufgehoben und auf die Füße gestellt wie ein Mensch, und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären, war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Und man sprach zu ihm: Steh auf und friss viel Fleisch. Danach sah ich und siehe ein anderes Tier gleich einem Panther. Das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken, und das Tier hatte vier Köpfe, und ihm wurde Herrschergewalt gegeben. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe ein viertes Tier, war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte, und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Als ich aber auf die Hörner Acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem 3 der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul. Das redete große Dinge. Erstmal bis hierhin. Seltsam, oder? Da muss man erstmal tief durchatmen. Diese Weltreiche, diese Menschenreiche werden als vier Tiere dargestellt. Dass es vier Menschenreiche sind, das wird später im Text dem Daniel erklärt. Und die werden also als vier Tiere dargestellt. Nun, was hat das zu bedeuten? Große Diktatoren und Tyrannen der Welt beginnen oftmals zwar ganz menschlich, bevor sie dann aber bestialisch, tierisch werden. Man will den Menschen, so beginnt das ja meistens, man will den Menschen ja doch nur Gutes tun, scheinbar. Denken wir etwa an Hitlers große Versprechungen: die Arbeitslosigkeit besiegen, Autobahnen bauen und. Oder denken wir an die hehren Ziele des Kommunismus. Alle sind gleich. Und man will die Gleichheit der Menschen herbeizwingen. Alle sind gleich, aber manche sind gleicher. Und selbst die wunderbar menschlich klingenden Worte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit wurden in der Französischen Revolution von bestialischem Terror begleitet. So etwas geschieht immer dann, wenn der Mensch sich selber an die Stelle Gottes setzt. Der Denker Franz Grillparzer hat es etwas überspitzt so formuliert: Humanität ohne Divinität führt zur Bestialität. Humanität, also Menschlichkeit, scheinbare Menschlichkeit, ohne Divinität, das ist der Bezug zu Gott, die Verantwortung vor Gott, Göttlichkeit, führt zur Bestialität. Dann wird der Mensch zum Tier. Das ist natürlich nicht zwangsläufig so. Es gibt durchaus viele Menschen, die auch ohne, dass sie an Gott glauben, trotzdem wirklich gute Dinge tun. Auch Politiker. Aber wenn dann Machtstreben und Gewalt dazukommen, dann ist die Bestialität wahrlich nicht mehr weit davon entfernt. Und so sind diese Menschenreiche eben als Tiere, als Bestien dargestellt. Und wie geht die ganze Sache los? Die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf, Vers 2. Vier Tiere werden beschrieben und nun zuvor also vier Winde. Vier. Vier ist die Zahl dieser Welt. Vier ist die Zahl dieser Erde, die Zahl des Menschen. Das leuchtet jeden ein. Es gibt vier Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Es gibt vier Jahreszeiten. Es gibt vier Grundcharaktere von Menschen. Es gibt vier Himmelsrichtungen. Und das Meer, von dem hier die Rede ist, wühlten das große Meer auf. Dieses Meer ist in der Bibel ein Bild für die Völker, für das Treiben der Völker in seinem Chaos. Ja, das Meer kann überhaupt für Chaos stehen in der Bibel, aber eben auch für das Völkermeer. Die vier Winde zeigen also an, dass die vier Tiere, die dem Völkermeer entsteigen, Menschenreiche sind, dieser Welt entspringen, regiert von Menschen, denen Gott egal ist, letztlich von dämonischen Mächten und Geistern. Das Wort für Wind kann man im Urtext auch mit Geist übersetzen. Diese Mächte, diese Menschenreiche werden also von dämonischen Mächten geführt und geleitet. Und dann kommen diese Tierwesen, ein Löwe, ein Bär, ein Panther und ein ganz fremdes Wesen, eine Art Drachen. Vieles deutet darauf hin, dass der geflügelte Löwe für Babylon steht. Der Bär verweist auf das medo-persische Großreich. Der Panther mit den vier Flügeln und vier Köpfen könnte auf die Griechen hindeuten, auf die Griechen unter Alexander dem Großen, der schnell wie ein Panther innerhalb von wenigen Jahren ein riesiges Reich erobert, das nach ihm in vier Teilreiche, vier Köpfe zerbrach. Und das vierte Wesen mit seinen zehn Hörnern deutet wohl auf das römische Reich mit all seinen Nachfolgereichen hin. Da allerdings biblische Prophetie oftmals mehrschichtig ist, es ist gut möglich, dass sich viele Weltreiche in diesen Tierwesen widerspiegeln. Nur eins ist in meinen Augen recht klar. Am Ende mündet alles ein in das Reich des Antichristen, von dem auch die Johannes-Offenbarung berichtet. Und Vers 8, dieses Reich wird als besonders furchtbar und schrecklich beschrieben. Der Antichrist ist dann also dieses letzte, dieses gruselige Horn mit Augen und einem Maul, was da wächst aus diesem vierten Wesen. Und dann heißt es, das redete große Dinge. Das redete große Dinge, so ist das ja oft mit den Mächtigen dieser Welt. Sie machen große Worte, Großmaulpropaganda. Und genau das wird auch der Antichrist machen. Er wird redegewandt auftreten und beliebt sein am Anfang. Wir verstehen Antichrist immer als gegen Christus. Ja, das wird dann auch passieren. Er ist jemand, der gegen Christus und gegen die Christen kämpfen wird, sie verfolgt und vorübergehend über eine bestimmte festgelegte Zeit. Dreieinhalb Zeiten wird das in der Bibel oft umschrieben, wird er auch scheinbar siegreich sein. Vers 21, wenn wir einen kleinen Sprung machen, Vers 21 lesen wir, und ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen, das sind die Gotteskinder, und es behielt den Sieg über sie vorübergehend. Nun, die Vorsilbe Anti in Antichrist, die verstehen wir ja meist als gegen etwas. Wer anti ist, ist dagegen. Aber im Grunde Ihr Lieben, es ist noch viel schlimmer. Im Griechischen heißt anti nämlich nicht nur gegen, sondern auch anstelle von. Der Antichrist stellt sich nicht nur gegen Christus, nein, er geht noch viel weiter, er ist noch viel dreister. Er setzt sich an die Stelle von Christus, das heißt, er meint, der große Erlöser zu sein. Er wird als der große Welterlöser, als der Retter der Menschheit auftreten. Er wird als der Messias auftreten. Einer, der die Welt einen wird, der in einer großen globalen Krise den Ausweg weiß. Und alle werden ihm zujubeln. Da gilt es, wachsam zu sein. Bei allen Menschenreichen, die meinen, uns zu regieren, was immer da auf uns zukommt, sollten wir als Christen keine Angst haben. Das ist nun ganz, ganz wichtig, denn der frühere Bundespräsident Gustav Heinemann, er hat es wunderbar auf den Punkt gebracht. Er sagt es so: Die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Es ist also für Kinder Gottes, wenn wir im Glauben verwurzelt sind, dann ist es gar nicht so sehr die Frage, was da auf uns zukommt, sondern vielmehr, wer da auf uns zukommt. Und das ist der Menschensohn. Das ist nun das Zweite, der Menschensohn. Wir lesen weiter ab Vers 9. Da sah ich, Throne wurden aufgestellt und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Da ergoss sich ein langer, feuriger Strom und brach vor ihm hervor. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Ich sah auf um der großen Reden willen, die das Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und in die Feuerflammen geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus. Denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lang ein jedes leben sollte. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich kein Ende. Wow. Eine großartige Vision. Was für Worte. Was für Bilder. Was Daniel hier gezeigt bekommt, ihr Lieben, ist ein absoluter Höhepunkt alttestamentlicher Prophetie. Denn er sieht den Zielpunkt der gesamten Weltgeschichte. Er sieht den Thron Gottes. Ja, er sieht in ergreifenden Bildern Gott selbst auf dem Thron sitzen. Aber er sieht noch mehr. Er sieht sogar hunderte von Jahren vorher, sieht er Jesus Christus. Bevor Jesus auf diese Erde gekommen ist. Denn, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Damit ist kein anderer als Jesus gemeint. Vielleicht habt ihr euch auch schon gewundert über diese Bezeichnung. In den Evangelien wird Jesus ganz oft als der Menschensohn bezeichnet. Und so redet er auch von sich selber am meisten. Es ist seine häufigste Selbstbezeichnung. Zum Beispiel ein bekannter Vers: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und viele andere könnte man hinzufügen. Insgesamt spricht Jesus 74 Mal von sich als dem Menschensohn. Was bedeutet das? Oft wird das völlig falsch verstanden. Als ob Jesus damit zum Ausdruck bringen will, dass er auch nur ein Mensch ist und eben der Sohn eines Menschen. Könnte man meinen, oder? Das genaue Gegenteil ist der Fall. Denn Jesus zitiert mit dieser Bezeichnung Menschensohn laufend diese Stelle hier in Daniel 7. Und damit sagt er, der, den Daniel gesehen hat im Himmel, der Messias, der Herr, der König, der in Einheit mit Gott, dem Vater, lebt und regiert in Ewigkeit, das bin ich. Das bringt Jesus mit dieser Bezeichnung Menschensohn zum Ausdruck. Und wenn wir genau lesen, was bei Daniel steht, dann merken wir, dass Menschensohn genau das Gegenteil davon ist, was wir denken, dass es nur um einen Menschen geht. Denn es heißt da ausdrücklich, da kam einer wie eines Menschensohn. Wie? Das heißt eben, es kam nicht ein Menschensohn, sondern einer wie eines Menschensohn. Also wie ein Mensch und doch ganz anders. Genauso ist Jesus der Sohn Gottes. Mensch und Gott zugleich. Paulus sagt im Philipperbrief, Christus entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt, eben wie eines Menschensohn. Und er kommt mit den Wolken des Himmels von oben, nicht wie all die anderen von unten aus dem Völkermeer, sondern von oben, vom Himmel herab, von Gott. Und ihr Lieben, das unterscheidet Jesus von allen Mächtigen dieser Welt, aber auch von allen Religionsstiftern, wie immer sie heißen mögen, ob Buddha oder Mohammed oder sonst wie. Sie alle kommen von den Menschen, von unten. Jesus ist der Einzige, der von oben kommt. Schon viele Menschen wollten göttlich werden, wie Gott werden. Aber nur ein Gott wollte Mensch werden. Und nun schauen wir uns noch diese Bilder an. Diese Bilder, die haben ja eine ganz persönliche, seelsorgerliche Botschaft an uns, an dich, an mich. Was soll mit diesen Bildern zum Ausdruck gebracht werden? Nun, Gott selbst wird als uralt beschrieben. Bitte da bloß nicht an einen uralten Opa denken, womöglich halb blind und taub dazu. Sondern gemeint ist, er ist vor Anbeginn der Zeit schon da. Bevor überhaupt alles begann, ist Gott schon von Ewigkeit. Und das heißt doch auch, jetzt mal ganz persönlich in unser Leben hineingesprungen, das heißt, ehe du geboren wurdest, Gott war schon da und er kannte dich. Er kannte dich noch bevor deine Eltern überhaupt dich geahnt haben. Er kennt dein Leben von Anfang an. Er kennt deinen Weg und begleitet dich. Lass dich in seine Hand fallen. Und dann lesen wir, sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle. Also seine Erscheinung strahlt einen unfassbaren Lichtglanz aus und eine Reinheit. Also Gott ist Licht. Wenn Gott Licht ist, dann schenkt er auch Licht. Er schenkt dir Licht und Hoffnung. Und zwar gerade da, wo es in deinem Leben vielleicht gerade dunkel ist, wo da Trauer ist. Vielleicht, weil ein lieber Mensch verstorben ist. Und da ist eine Lücke und da ist Traurigkeit und Dunkelheit. Und da können wir uns das vor Augen halten, dass Gott wie ein Licht ist, heller als ein leuchtend weißer Schneeglanz. Und er ist rein, ganz rein. Weil er rein ist, möchte er auch, dass seine Kinder rein werden. Er will dir vergeben. Jeden schmutzigen Gedanken, jedes lieblose Wort, jede böse, unreine Tat. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. 1. Johannes 1. Eine unfassbare Reinheit, die er selber verkörpert und die er uns schenken will. Und nun, Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Da ergoss sich ein langer, feuriger Strom und brach vor ihm hervor. Feuer, das Sinnbild für Energie, für Kraft, für Wärme und für verzehrende Heiligkeit. Und, wenn wir die Bibel lesen, auch ein Bild für den Heiligen Geist. Denk mir an Pfingsten, die Feuerflammen auf den Köpfen der Jünger. Also im Grunde sehen wir hier schon im Alten Testament die Dreieinigkeit vor uns. Gott, der Vater auf dem Thron, Jesus Christus, der wie eines Menschen Sohn aussieht und das Feuer des Heiligen Geistes. Gottes Geist ist wie ein Feuer. Vielleicht fühlst du dich so, dass dein Glaube irgendwie erloschen ist. Oder in deinem Leben fühlst du dich irgendwie ausgebrannt. Burnout, sagt man ja heute. Oder die Zweifel haben deinen Glauben nur noch zu einem glimmenden Docht werden lassen. Gottes Geist ist wie ein Feuer. Er kann in dir deinen Glauben, deine Liebe, deine Hoffnung neu entfachen. Auch deine Leidenschaft für unseren Herrn. Liebe zu Jesus und zu anderen Menschen. Wenn ich dieses Bild, was Daniel da beschreibt, so vor mir sehe, dann wünsche ich mir das auch. Ganz neu Feuer und Flamme für Jesus zu sein. Und dass der Thron Räder hat, ist doch merkwürdig. Habt ihr schon mal einen Thron mit Rädern gesehen? Gibt's doch normal nicht. Nun, die Räder sind ein Sinnbild für Beweglichkeit. Gott ist beweglich, das heißt, wo auch immer du bist, er ist bei dir, er ist immer und überall bei dir, er geht mit. Gott ist ein Mitgehender, ein Mitziehender. Welch ein Trost steckt in diesen Bildern, welch eine Macht, welch eine Majestät, welch eine Herrlichkeit, sogar im Gericht, was dann auch beschrieben wird. Ja, es gehört zu Gott nicht nur seine Liebe, es gehört auch das Gericht dazu. Aber selbst das Gericht ist ein Ausdruck seiner Liebe, denn durch das Gericht wird klar, dass das Böse nicht siegt. Alles antichristliche Aufbäumen wird einmal von Gott selbst beendet werden. Und all diese Tiere, da heißt es, ja, dann war ihre Macht vorbei, aus und vorbei. Es gibt nur einen Sieger, Gott selber, Jesus Christus ist der Sieger. Und wann wird das alles passieren? Menschen warten seit Hunderten, ja, seit 2000 Jahren darauf. Wir wissen weder Zeit noch Stunde. Wir wissen nur, dass es passieren wird, wenn Jesus wiederkommt. Und bis dahin wird er uns hindurchtragen, auch durch die Wirren der Endzeit. Und dann wird er seine Königsherrschaft für alle sichtbar antreten. Keine Sorge, Herr Dr. Felgentreu. Die Frage nach der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik, die Frage stellt sich dann nicht mehr. Denn es gilt dann die freiheitlich-himmlische Grundordnung der neuen Welt Gottes. Und da steht Paragraph 1, Jesus ist Sieger. Paragraph 2, alles Leid hat ein Ende. Alle Krankheit, alle Schmerzen, alle Tränen, alles Sterben ist dann vorbei. Das kommt da auf uns zu, wenn Jesus auf uns zukommt. Ich freue mich drauf. Amen.